Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 4. Herzlich willkommen für alle, die zum ersten Mal reinhören und willkommen zurück an alle treuen Hörer, die auch schon die ersten drei Folgen gehört haben. Mein Name ist Jan Götze und ich bin nicht alleine hier in diesem Podcast, denn Luca ist auch dabei. Hallo Luca.
Moin zusammen, ich bin auch wieder dabei. Heute haben wir mal etwas ein bisschen weniger Spektakuläres, würde ich es jetzt einfach mal erstmal vorsichtig nennen. Etwas Vernünftigeres, könnte man sagen, oder?
Ja, ich glaube, wir können es schon nicht direkt beim Namen nennen, aber bei der Kategorie nach jetzt drei doch ziemlich sportlichen Modellen ist es heute mal eine Familienkutsche. Und ich würde sagen, erstmal hören wir rein, wie diese Familienkutsche so klingt. Also Sound ab. Ja, wir haben eben gesagt, ist er schon an?
Ich war mir auch nicht ganz sicher, wo jetzt so der Startup war,
ja, der es genau Startup, losging. Der war ein bisschen unauffällig, ja. Danach hat man ihn dann aber gehört.
Ne? Ja, vorher war es so fließend mit dem Windgeräusch, so ein genau. Bisschen, da bin ich nicht ganz sicher, was jetzt gerade passiert, aber er war dann auf jeden Fall schon an und dann, da ging dann einiges natürlich.
Und ne? Ohne Softlimiter. Letzte Folge, RS3, vermeintliches Sportmodell, Softlimiter, hier jetzt, der darf frei drehen.
Der darf komplett durchatmen. Ja. Durchatmen, nicht durchdrehen so.
Aber seien wir mal ehrlich, also der Sound ist reichlich unspektakulär. Heute reden wir über den VW Passat oder eben Vertreters Liebling.
Ja, so könnte man ihn auch nennen.
Und falls ihr euch jetzt fragt, was das soll, was dieses Auto hier in diesem Podcast zu suchen hat, ja, das wollen wir herausfinden, was das soll. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt gerade so die ersten Folgen einfach mal auschecken wollen, welche Autos gut ankommen, welche vielleicht weniger gut ankommen. Ja, und dann ist da eben auch mal so ein Passat dabei. Ob so ein Passat jetzt auch Fahrspaß vermitteln kann, ja, das wollen wir heute rausfinden.
Ja, müssen wir schauen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Am Anfang müssen wir uns ja erstmal so ein bisschen ausprobieren, müssen wir erstmal gucken, was kommt gut an, was kann man mal fahren, was kann man mal, wo kann man mal rüber berichten. Und ja, da wird dann auch mal der ein oder andere etwas langweiligere Wagen vielleicht, oder vermeintlich langweiligere Wagen erstmal mit am Start sein, ne?
Also ihr merkt es schon, Lukas Hoffnung ist insgeheim, dass die heutige Folge nicht so performt. Und wir können ihm das jetzt aber zeigen. Wir können ihm jetzt das Gegenteil beweisen.
Nee, müsst ihr nicht.
Wenn diese Folge nämlich überdurchschnittlich gut performt oder nicht schlechter als die anderen, ja, dann ist das Learning zumindest für den Moment, dass auch vermeintlich normale oder wie du sagst langweilige Autos auch gut ankommen bei euch. Also, ihr habt es mit in der Hand, wenn ihr Bock habt, dass wir immer mal wieder, also es wird jetzt nicht ein reiner Familienkutschen-Podcast, das kann ich schon mal sagen, aber wenn immer mal wieder sowas auch reingestreut werden soll, ja, dann könnt ihr uns gerne auch schon mal schreiben. Ihr wisst ja, Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben mit Doppel-S hinten, @gmail.com, das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns eure Gedanken gerne zu diesem Auto, aber auch zum Podcast schreiben. Freuen wir uns drauf, antworten wir dann auch immer schnellstmöglich und ich würde sagen, jetzt kommen wir zurück zum Passat. Ah nee, eine Sache muss ich noch loswerden. Es ist das erste Auto in diesem Podcast, was uns nicht von einer Privatperson zur Verfügung gestellt wurde.
Genau, dementsprechend wird es jetzt in dem Fall dann auch keine Sprachnachrichten vom Besitzer geben, weil es nun mal keinen Besitzer gibt in dem Sinne, nicht im klassischen Sinne, sagen wir es mal so. Und ja, von daher starten wir eigentlich direkt dann mit dem Allgemeinen rein, ne?
Ja, aber wir müssen noch sagen, dass das Auto uns von Auto Weber aus Aalen, einem VW- und Audi-Händler, zur Verfügung gestellt wurde. Liebe Grüße an unseren Kumpel Friedrich, der das möglich gemacht hat. Und falls ihr Auto Weber auch supporten wollt, schaut mal bei Instagram vorbei. @AutoWeber heißt die Seite da. Und wenn ihr dann schon bei Instagram seid, dann guckt ihr natürlich auch nochmal bei uns vorbei. @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, Doppel-S hinten. Für diejenigen, die die anderen Folgen gehört haben, die werden es mittlerweile auswendig können. Wir werden nicht müde, es hier zu erwähnen. Und jetzt starten wir rein in das Allgemeine. Du darfst.
Ja, Mit dem Passat Variant B9, wer hätte es gedacht, haben wir die 9. Generation vom Passat. Die wurde vorgestellt im September 2023 auf der IAA München. Die Markteinführung kam dann Anfang diesen Jahres, also Februar 2024. Ist also wirklich extrem frisch noch. Ja, ich würde jetzt nicht sagen einer der ersten, aber es ist zumindest auf jeden Fall noch ein wirklich neues Modell und man sieht ihn noch nicht allzu häufig auf den Straßen.
Ja, das stimmt. Also wir sind früh dran. Und ihr habt ja schon gehört, Luca hat gesagt, VW Passat Variant B9. Eigentlich, wenn man jetzt ganz streng ist, müsste man gar nicht mehr Variant sagen, denn das ist eine Riesenneuerung beim aktuellen Passat. Es gibt ihn nur noch als Kombi.
Mhm. Limo ist entfallen. Hat man ja sowieso, also gerade in Deutschland, relativ selten gesehen. Ich glaube, so ein bisschen in osteuropäischen Ländern hat man ihn schon noch öfters mal gesehen. Aber hier bei uns ist das ja wirklich schon eine Rarität eigentlich eher gewesen.
Ja, ich sage immer, Deutschland ist Kombiland. Mich freut das. Ich bin Kombi-Fan. Eigentlich müsste man ja ganz streng sagen, eigentlich ist Deutschland mittlerweile ja eher SUV-Land. Aber wenn es so um die klassischen Aufbauvarianten geht, dann Kombi vor Limousine. Passat jetzt nur noch als Kombi. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema, denn der Passat, der ist fast baugleich mit dem aktuellen Skoda Superb.
Mhm. Die komplette Entwicklungskompetenz lag nämlich tatsächlich bei Skoda, wurde wirklich maßgeblich an die übergeben. Und die haben den dann eigentlich, nicht baugleich, aber fast baugleich mit dem Superb entwickelt. Und der wird auch dementsprechend nicht mehr in Emden gebaut, sondern tatsächlich jetzt auch in Bratislava.
Bei Skoda im Werk. Was interessant ist, den Superb, den gibt es weiterhin als Limousine. Also da haben die Kunden noch die Wahl, Kombi oder Limousine. Kombi bei Skoda ja traditionell mit C, also eher Zombie.
Zombie, ja.
Da haben die Kunden also noch die Wahl, Superb weiterhin Kombi oder Limousine, Passat nur noch als Kombi.
Mhm. Und was ich auch noch extrem interessant fand, ich fand es wirklich krass, wie lange der Vorgänger gebaut wurde, ne?
Der B8?
Ja.
Wie lange denn?
9 Jahre. Der wurde von 2014 bis letzten Jahres gebaut, das finde ich schon wirklich extrem lang. Die davor wurden immer so 4-5 Jahre gebaut, meine ich. Und das ist schon wirklich für die heutige Zeit eine extrem lange Bauzeit.
Also 9 Jahre ist definitiv lang, aber 4-5 Jahre bei den Vorgängern kommt mir fast ein bisschen kurz vor. Eigentlich sagt man ja, in der Regel machen die Hersteller mal 4 Jahre Facelift, dann neues Auto. Tatsächlich B7 nur 4-5 Jahre.
Ja, der B7 wurde nicht lang gebaut, ja.
Okay, krass.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es jetzt 4 oder 5 Jahre waren, aber eins von beiden war es auf jeden Fall. Also es war nicht viel, ich hatte extra nochmal nachgeschaut.
Gut, haben wir was dazugelernt.
Mhm.
Ich glaube, ganz ehrlich, ein Passat grundsätzlich, da kann sich wahrscheinlich jeder von euch irgendwas drunter vorstellen. Was es jetzt mit dem neuen Passat, also dem B9, auf sich hat, das klären wir dann im Design-Kapitel und ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Design.
Ich würde mal mit was Positivem anfangen und zwar finde ich, dass das Auto in Live besser aussieht als auf Bildern. Ich habe auf Bildern gedacht, das Auto wurde präsentiert in so einem hellgrün Ton in der Elegance-Ausstattung und dieses Grün, das heißt
Mariposit-Grün.
Es ist ja wie so ein Mintton. Mhm. Und das, also sorry, falls einer von euch jetzt ein Passat in der Farbe fährt, also ist ja am Ende des Tages Geschmackssache. Mein Style ist es überhaupt nicht. Und es steht dem Auto nicht gut, diese Farbe. Und das waren damals die Präsentationsbilder. Und auf den Präsentationsbildern habe ich gedacht, oha.
Und das Witzige ist, ich habe tatsächlich ein paar Wochen, bevor wir den jetzt gefahren sind, habe ich den ersten auf der Straße gesehen und der sah genauso aus wie auf den Präsentationsbildern war, also in diesem Mariposit-Grün.
Mhm.
Und da habe ich echt erstmal gedacht, oh, schwierig. Also der hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen, fand ich echt, sah echt schlimm aus.
Ja, ich muss sagen, das größte Manko beim Design ist tatsächlich, dass das Auto, es hat eigentlich zwei grobe Designpunkte, die mir halt nicht zusagen. Einmal sind die Überhänge zu lang, also sowohl vorne wie hinten. Das Auto, da kommen wir gleich noch zu, hat einen ziemlich langen Radstand. Es ist aber auch in Summe einfach sehr lang. Aber die Überhänge sind relativ lang. Das, finde ich, sieht einfach nicht ganz so gut aus. Und das ist ja ein Problem, was viele moderne Autos haben, es steht übel hoch. Das Auto steht viel zu hoch da. Die Räder wirken winzig. Und unser Fahrzeug, es war ein Passat Business, hatte 18 Zoll Felgen, sind die zweitgrößten Felgen. 19 Zoll ist das Maximum, was es auf dem Passat gibt. Und trotzdem ist Also die Felge sieht winzig aus.
Mhm. Ist mir auch direkt aufgefallen. Das könnte auch irgendwie vom Gefühl 16 Zoll sein oder so. Also
es und es gibt 16 Zoll in der Basis.
Ja.
Also da muss man wirklich sagen, das ist einfach ein Manko, was viele moderne Fahrzeuge haben, dass die Räder zu klein sind für die Rathausausschnitte. Und dadurch wirkt das Auto direkt einfach nicht mehr so elegant, stylisch, auf jeden Fall nicht dynamisch.
Gerade weil das ganze Auto allgemein, das war so mein erster Gedanke, als ich den gesehen habe, ich finde, der wirkt auch sehr groß einfach. Also der ganze Wagen wirkt sehr riesig irgendwie. Und dann diese ja vermeintlich kleinen Räder, 18 Zoll ist ja jetzt erstmal per Definition nicht klein, aber wenn du diesen großen Wagen siehst und dann diese breite Fläche, also gerade an der Seite finde ich sehr, sehr flächig, da ist ja nicht so besonders viel Kontur so in der Seitenlinie. Und dann diese kleinen Räder dazu, das wirkt irgendwie, als wenn er so ein bisschen auf Stelzen steht irgendwie, also ja. Nicht so schön.
Ja, und du hast es gesagt, das Auto wirkt sehr groß, was einfach daran liegt, dass es sehr groß ist.
Ja.
Denn der Passat ist richtig gewachsen. Er ist 4,92 Meter lang und wir haben gerade eben nochmal nachgeschaut, 15 Zentimeter mehr als der Vorgänger. Mhm. Und das war ja schon kein kleines Auto. Also er ist fast 5 Meter lang, das ist wirklich, ja, das ist Oberklasse-Niveau. Und Passat ist eben eher Mittelklasse oder eher der Mittelklasse zuzuordnen. Breite 1,85, Höhe, ja, 1,52 haben wir schon mal drüber gesprochen. Höhe ist jetzt für die wenigsten, glaube ich, aussagekräftig. Und der Radstand, das haben wir eben schon angeteased, 2,84 Meter. Das sind auch nochmal 5 cm mehr als beim Vorgänger. Da merkt man jetzt eben, logisch, das Auto ist halt ganz, ganz eng mit dem Superb verwandt. Da waren ja auch schon die Vorgänger immer eine ganze Ecke größer als die Passat der entsprechenden Generation. Ja, das Auto ist groß. Das ist ja erstmal schon mal gut.
Grundsätzlich ja, aber wie du es eben schon kurz erwähnt hast, ich finde, es sieht so aus, als hätte er diese 15 Zentimeter insgesamt fast nur am Heck irgendwie bekommen. Also ich finde gerade beim Heck, der Überhang, der sieht total komisch aus, total unförmig. Also es ist extrem lang einfach, obwohl es ja dann wahrscheinlich in Summe, wenn man jetzt überlegt, der Radstand ist 5 cm gewachsen, dann haben wir ja nur noch 10 cm übrig. Wahrscheinlich vorne und hinten jeweils 5 cm oder sowas grob. Aber es sieht irgendwie aus, als wenn fast alles irgendwie nach hinten gewandert ist.
Ja, ja, also gerade im Profil, das ist wirklich nicht die Sahneseite vom Passat. Da sieht man halt eben genau diese angesprochenen Punkte, sowohl die Überhänge als auch die Rathausausschnitte. Ich muss auch sagen, ich finde, dass das Design, also ich finde, es ist kein hässliches Auto, aber es ist sehr beliebig. Das Design wirkt komplett weichgespült. Auf den ersten Blick könnte das auch einfach ein großer Golf 8 Variant sein mittlerweile. Es ist so, ja, es ist kaum noch so eigenständiges Design für mich.
Mhm.
Vorteil ist, von der Verwandtschaft zum Superb sieht man tatsächlich fast gar nichts. Also wenn man sich den Superb mal anschaut, die aktuelle Generation, da ist das Design dann auf jeden Fall doch sehr unterschiedlich. Die Gleichteile sind praktisch eigentlich auch nur die Türen und das Greenhouse. Also alles, was Front, Heck angeht, da wurde dann doch schon drauf Wert gelegt, dass das eben nicht identisch aussieht und auch nicht gleich aussieht. Und wenn wir jetzt mal von vorne nach hinten uns so ein bisschen an dem Passat langhangeln, dann ja, die Front, relativ schmale Scheinwerfer, finde ich. LED-Scheinwerfer sind mittlerweile beim Passat Serie. Es gibt optional das IQ-Light, also Matrix-LED, IQ-Light, so heißt das bei VW. Diese Scheinwerfer hatte unser Auto nicht, die kosten 2000 Euro extra. Dann hat man eigentlich an der Front hauptsächlich diese vier horizontalen Chromstreben, die man dann unten quasi unterhalb des Kühlergrills hat und außen zwei Air-Curtains. Und das war eigentlich schon das gesamte Frontdesign.
Mhm. Also im Prinzip ist es unten ja wie so ein riesiger Schlund, finde ich, sieht das Ganze aus. Also ich muss sagen, du hast ja eben gesagt, das Seitenprofil ist nicht die Sahneseite. Mhm. Für mich ist es eher die Front. Also die Front finde ich fast mit am schlimmsten.
Ja.
Ich finde es, also es erinnert mich ein bisschen an so ein Smiley, der was Böses im Schilde führt.
Aber das ist doch gut.
Ja, weiß
das
ich nicht.
Das klingt doch dann so biestig.
Ja, passt aber nicht zum Auto so wirklich. Also mir gefällt es nicht. Ich finde der wie so ein böses Grinsen irgendwie. Ich finde es sehr komisch. Also es passt auch irgendwie nicht in meinen Augen zu so einem klassischen deutschen Fahrzeug, was ja eigentlich, sag ich mal, für die breite Masse eher gemacht ist. Ich finde, dafür sieht es ein bisschen zu einfach komisch aus. Weiß ich nicht. Also, ich finde die Front schwierig.
Guck doch noch mal. Hier, ich zeig Luca jetzt mal ein Bild.
Ja, genau, der grinst mich grimmig an.
Ja, aber willst du lieber so ein Auto, was so ein bisschen lieb reinguckt, oder was?
Nö, aber wenn ich mir jetzt so den Vorgänger angucke.
Wie hat der denn geguckt?
Ja, weder lieb noch böse. Der hat einfach irgendwie, kaum, ganz normal geguckt.
Unbeteiligt.
Ja, genau, war einfach nicht dabei.
Ja, aber dann hast du doch lieber ein Auto, was ein bisschen böse reinguckt.
Du scheinbar nicht? Schon. Wie gesagt, ja. Geschmäcker sind verschieden. Ich finde die Front wirklich schwierig. Also mir gefällt sie nicht. Aber
also was ich, wie gesagt, verstehen könnte, wenn du mir jetzt sagst, also ich könnte jetzt wirklich, ich müsste dreimal hingucken, wenn ich nur dieses Bild sehe, das ist jetzt ein Passat, ist doch ein Golf.
Ja, das stimmt. Das kommt noch dazu.
Das finde ich halt so schwierig, weil man jetzt wirklich kaum noch, das so, geht so ein bisschen in diese Mercedes-Richtung, dass du einfach nicht mehr unterscheiden kannst, ist es eine C-Klasse, eine E-Klasse. Und bei VW, ich fand bei den Vorgängern, also Golf 7 und Passat, konnte man schon deutlich unterscheiden, was das ist. Und jetzt, wenn das so in diese gleiche Richtung geht, das finde ich halt so ein bisschen.
Aber wenn man jetzt weiter nach vorne wieder geht, wenn man da jetzt so Golf 5 nimmt damals, wo die diesen Chromgrill für sich dann entdeckt haben, den sie überall einfach angeklatscht haben, hat der Passat dann ja auch, also hat er fast alle Autos diesen Grill, EOS und so weiter. Dagegen ist ja jetzt schon mehr Variation drin.
Ja, also ihr merkt schon, Freunde, wir sind uns kontrovers. Wir sind uns nicht ganz einig, aber wir sind vor allen Dingen auch nicht so ganz happy mit dem Design. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Also Bilder gibt es bei Instagram unter Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, Doppel-S hinten. Da könnt ihr dann sehen, auch das Bild, was ich Luca hier gerade gezeigt habe, die komplette Frontalansicht. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu sagt, ob euch der Passat grundsätzlich gefällt, welches denn wohl eurer Meinung nach die Sahne-Seite ist oder eben auch nicht. Und wir hangeln uns so ein bisschen weiter an im Profil. Ja, was wollen wir dazu jetzt noch groß sagen? Einen positiven Punkt kann ich noch anbringen. Bügelgriffe. Ich mag Bügelgriffe. Und das ist ja tatsächlich, es klingt jetzt, Luca lacht, aber es ist ja so, heutzutage, es ist ja nicht selten, dass wir versenkte Türgriffe haben.
Das stimmt.
So, und das finde ich schon mal gut. Also Bügelgriffe, da hast du was Handfestes in der Hand. Die funktionieren. Weiß auch nicht, warum man davon überhaupt abweichen sollte. Klar, natürlich so aerodynamische Gründe. Aber da hat der Passat trotzdem einen Sprung nach vorne gemacht. 0,25 ist der CW-Wert. Ist ja deutlich besser geworden als der Vorgänger, der 0,3 hatte. So, also haben wir
schon
doch
echt was. Eine deutliche Verbesserung, ja.
Haben wir doch was Positives gefunden.
Siehste. Hat lange gedauert, aber.
Nee, ich bin ja schon mit was Positivem eingestiegen. Ich habe schon gesagt, dass ich ihn echt besser finde als auf Bildern.
Aber nicht gut.
Ja.
Okay. Ja. Das aber stimmt. Haben wir eigentlich überhaupt erwähnt schon, in welcher Farbe unser Wagen war?
Nee, haben wir noch nicht
gesagt. Haben wir nicht, ne?
Nee.
Weil der ist ja in diesem Grenadil-Schwarz. Mhm. Und das zum Beispiel ist für mich ein positiver Punkt. Ich finde, das tut dem Wagen gut.
Da fällt mir hier schon das Handy aus der Hand.
Ganz nervös. Nee, aber also gerade, weil wir ja vorhin schon über diesen komischen Grünton da gesprochen haben, so ein klassisches Schwarz, das passt schon gut auf den Wagen. Also das muss man wirklich sagen.
Ja, meiner Meinung nach. Schwarz ist auf jeden Fall viel besser als dieses Mintgrün. Und ihr wisst ja eigentlich, dass ich grundsätzlich immer pro Farbe bin. Aber das ist einfach in meinen Augen keine schöne Farbe für dieses Auto. Ich habe ein bisschen im Konfigurator mir mal die Farben angeschaut. Groß ist die Auswahl nicht. Also es gibt insgesamt 8 Farben. Davon sind 2 Weißtöne. Weiß bin ich jetzt absolut gar kein Freund von. Ja, und so richtig gut finde ich keine Farbe. Also Rot, Chili-Rot finde ich auch gar nicht geil. Ich würde wahrscheinlich am Ende des Tages entweder Grau oder Schwarz nehmen. So. Schwarz finde ich einfach immer super stressig, weil das so anfällig ist. Also ich finde Schwarz, wenn es sauber ist, sieht es gut aus, ist aber nie sauber.
Ja, das stimmt. Das ist leider wirklich so. Aber trotzdem, rein optisch finde ich, Schwarz passt zu dem Wagen am besten. Also von den verfügbaren Farben wäre das meine Wahl.
Ja, ich würde zwischen Schwarz und Grau schwanken. Eins von beiden wird es werden.
Beides spannend auf jeden Fall.
Ja, ich bin ja auch, wie gesagt, eher so der Farbenfrohe. Deshalb Schwarz oder Grau. Deshalb
Schwarz oder Grau, ja.
Okay, schauen wir noch kurz aufs Heck. Das ist ja, Kombi-Heck halt, ne? Also Scheibe steht relativ steil. Wir haben so einen angedeuteten Dachkanten-Spoiler. Daneben so 2 Ecken, die da so rübergehen. Das ist halt alles bekannt heutzutage. Das Spannendste ist tatsächlich noch die praktisch durchgängige Rückleuchte, die vom VW-Zeichen unterbrochen wird. Nicht beleuchtet, das VW-Zeichen. Du bist
sehr schade.
Du bist kein Freund von beleuchteten Zeichen, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Ich weiß noch, wir sind letztens auf der Autobahn gewesen und dann hat uns der neue Touareg überholt. Und du warst völlig perplex. Ich meine, was ist das denn? Ich habe das gar nicht verstanden. Das ist eine neue Touareg. Ja, aber das Zeichen, das VW-Zeichen ist beleuchtet. Und ja, ich glaube sogar, der Touareg war das erste Auto bei VW, dass das beleuchtete VW-Logo hinten hatte. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich finde es auch nicht mega geil, aber es stört mich jetzt nicht. Und du meinst gar nicht deinen Style. Ne?
Nee, also das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Und ich war echt überrascht. Ich hatte das vorher nicht mitbekommen, dass VW das jetzt mittlerweile auch macht. Und ich fand es sehr schwierig, das mal vorsichtig auszudrücken. Weiß ich nicht, gefiel mir nicht. Ich habe ja auch, man muss dazu sagen, ich habe ja in der letzten Folge, habe ich ja gesagt, ich mag so ein bisschen Lichtspielereien. Aber eigentlich muss man das nochmal so ein bisschen vielleicht erklären. Also eigentlich so diese dynamischen Blinker mag ich überhaupt nicht. So beleuchtete Zeichen finde ich eigentlich dämlich. Es gibt eigentlich relativ viele Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Ich fand eigentlich nur beim RS3, fand ich halt cool, dass er dieses Zielflaggendesign drin hatte. Das fand ich irgendwie eine coole Spielerei. Aber diese beleuchteten Zeichen, sowas, ich finde das auch einfach extrem unkreativ, weil das einfach jeder jetzt macht. Das ist so, weiß ich, ist nichts Neues, genau wie dieses durchgehende Leuchtband. Das sieht jetzt per se nicht schlecht aus bei dem Wagen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber es macht einfach jeder jetzt. Ich finde das super langweilig einfach. Es ist nichts Eigenständiges mehr.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja häufig beim Design bei aktuellen Autos so, jetzt nicht nur was das Licht angeht. Ja, durchgängige Leuchtbänder, sowohl vorne wie hinten, absoluter Trend momentan. Es gibt Autos, wo es gut aussieht, es gibt Autos, wo es weniger gut aussieht. Ich störe mich da jetzt eigentlich selten dran. Beleuchtete Zeichen. Ich finde es tatsächlich hinten eigentlich ganz cool. Vorne, je nachdem, was, also ich finde zum Beispiel einen beleuchteten Mercedes-Stern, so wie es in den USA einige Mercedes ja haben, das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, das wirkt irgendwie ein bisschen billig so beim Mercedes-Stern. Zum Beispiel jetzt ID7 müsste das sein oder ID7 GTX, das weiß ich gerade nicht. Also einer von den beiden, die haben ja auch vorne jetzt das VW-Logo beleuchtet. Das ist ja nicht so groß, dann ja, finde ich jetzt auch nicht mega spektakulär, aber stört mich jetzt auch nicht.
Mich stört's schon.
Also Luca mag Lichtspielereien, aber eigentlich auch nicht.
Ja,
eigentlich
magst du
Halogen.
Ja, okay. Nee, so schlimm ist es nicht. Nee. Nee, Halogen feiere ich gar nicht.
Nee, das nicht.
Nee, da bin ich raus.
Ja, gehen wir noch mal einmal ganz kurz zurück aufs Heck. Viel gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Das ist zum Beispiel auch ein Trend, der aktuell sehr gängig ist, dass man seinen Schriftzug jetzt mittig platziert.
Ja.
Also Passat ausgeschrieben, aber in der Mitte, unterhalb des Kennzeichens. Ja. Ist auch für mich so ein Ding, ja, ob das nur mittig oder links ist, finde ich eigentlich, ja. Viele schreiben ja auch ihren Markennamen jetzt aus, haben nicht mehr ein Logo hinten, viele Marken. Da ist mir vorhin, das kann ich noch ganz frisch jetzt hier aus meiner Beobachtung mitteilen.
Oha.
Ich habe vorhin an der Ampel, als ich hier zu dir hergefahren bin, den neuen Mitsubishi Colt gesehen, der ja eigentlich ein Renault Clio ist. Und der hat zum Beispiel jetzt am Heck stehen, Mitsubishi, ausgeschrieben, aber wirklich, also gefühlt Real Talk über das gesamte Heck. Er ist gigantisch.
Ich habe das auch schon mal gesehen.
Was
bei dem,
ist das denn?
Wer ist denn der andere noch? Der ASX ist das, glaube ich, ja. Der eigentlich ein Captur ist.
Ja, genau.
Bei dem ist es genau das Gleiche. Der hat das auch schon.
Krass.
Sieht super komisch aus.
Das ist so, als wenn man so bei Word irgendwie so eine Überschrift macht und dann auf einmal rutschst du ab und machst du aus Versehen 48 oder so.
Oh,
so, sorry, war ein bisschen kleiner. Nee, also da haben sie es so gelassen.
Haben durchgezogen, ja.
Okay, gut. Ich glaube, wir haben das Design abgefrühstückt, oder?
Ja, reicht.
Reicht. Dann steigen wir ein und gucken mal, was sich so im Innenraum getan hat.
Innenraum.
Der erste Eindruck, sehr aufgeräumt. Also im Passat gibt es wirklich fast gar keine Knöpfe mehr. Ganz besonders auffällig ist das wirklich beim Blick in die Mittelkonsole, wo praktisch nichts ist. Also du hast den Startknopf in der Mittelkonsole. Das ist doch relativ ungewöhnlich. Also ja, gibt auch andere Hersteller, die das machen, aber ist jetzt nicht so mega gängig. Dahinter noch elektrische Parkbremse. Das war's. So, man hat dann noch maximal darüber den Warnblinkerknopf. Und das ist, glaube ich, soweit ich richtig informiert bin, ist das eine Vorgabe, dass das immer ein Knopf sein muss, damit man eben in der Notsituation den Warnblinker direkt drücken kann. Aber ansonsten hast du einfach nur zwei riesige Fächer, die mit so Rollos geöffnet und geschlossen werden können. Induktives Laden, zweimal USB-C, aber knöpfemäßig in der Mittelkonsole nichts.
Ne, überhaupt nichts. Und auch selbst der Warnblinkknopf ist ja eigentlich schon eine Etage höher. Der gehört ja gar nicht mehr so richtig da rein. Der ist ja schon mit den Lüftungsdüsen. Ja, in der Mitte sieht das schon sehr reduziert aus.
Ja, also das ist auf jeden Fall ziemlich speziell. Was man sagen kann, eine Etage dann darüber hat man dann ein Display. Und das ist auch nicht zu klein. 12,9 Zoll ist das groß. Das ist übrigens serienmäßig so groß. Optional gibt es dann ein 15 Zoll Display. 15 Zoll, das gibt es nur im Navi Discover Pro Max. Und das ist, also 12,9 Zoll ist schon groß.
Ich fand das in dem schon wirklich riesig so. Und das war schon so an der Grenze, wo ich sagen würde, okay, jetzt wird es langsam schon ein bisschen wild. Und als ich dann gelesen habe, okay, kannst du noch das Größere haben. Ich dachte ehrlich gesagt im ersten Moment, das wäre das Größere. Dann habe ich gesehen, 15 Zoll, habe ich mir mal Bilder angeguckt. Das wirkt schon echt wie ein ganz schön krasser Fremdkörper, finde ich. Also ich würde da in dem Fall, was man eigentlich selten eigentlich hat, würde ich eher das kleinere Navi haben wollen.
Ja, also 12,9 Zoll ist so groß, dass das Dicke ausreicht, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Auch wenn es im ersten Moment dadurch, dass es halt, ja, das ist auch so aufgeteilt, man kann sich das natürlich auch so ein bisschen individualisieren, so wie man das möchte. Trotzdem habe ich mich relativ schnell zurechtgefunden. Es gibt so ein paar gute Punkte. Sie haben zum Beispiel oben jetzt in diesem Bildschirm so eine Leiste, die ist quasi fest. Die geht nie weg, egal wo du hinwechselst. Und da hast du so Schnellwahlfunktionen. Da kannst du zum Beispiel relativ direkt so Assistenzsysteme auswählen. Natürlich ist es nicht so gut, da haben wir ja in der letzten Folge beim RS3 drüber gesprochen, noch besser ist, wenn du irgendwie die entweder über eine Taste oder einen Knopf direkt ausmachen kannst. Aber so musst du immerhin nicht erst in dein Menü rein, sondern du kannst da oben auf dieses kleine Auto drücken, dann bist du bei Assist und kannst da die Sachen, die du nicht möchtest, ausstellen oder die, die du möchtest, eben einstellen. Da ist auch Start-Stopp, also auch das kann man eigentlich relativ direkt finden, muss man sich auch nicht durch Untermenüs irgendwie durchwursteln, das finde ich ganz gut. Besser wäre natürlich eine Taste, aber für so ein Display, wo alles über das Display gesteuert ist, ist es eigentlich schön gelöst.
Mhm.
Eine Sache, die mich maximal stört, das ist zwar streng genommen eigentlich eher was beim Fahren, aber weil wir jetzt eben schon bei den Assistenten waren, muss ich einfach sagen, Geschwindigkeitswarnung. Das ist jetzt ja neu vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass Neuwagen eben diese Geschwindigkeitswarnung haben. Das heißt, du hast nicht mehr nur Verkehrszeichenerkennung, der dir sagt, jetzt hier ist 50 oder 80 erlaubt, sondern er bimmelt dann, sobald du gefühlt 1 km/h darüber bist. Und das ist so heftig nervig. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hatte bei einem Auto, es war GLC Facelift, habe ich gedacht, was ist das denn? Da habe ich mich mit den Entwicklern von Mercedes unterhalten, die haben gesagt, ja, das wird Vorschrift ab 2024. Also alle Neuwagen werden das haben, die zumindest irgendwelche Assistenten an Bord haben. Und das ist wirklich, also mich bringt das zur Weißglut.
Und vor allem, es gibt ja auch immer noch die Tachoabweichung. Also man ist ja grundsätzlich, wenn du jetzt 51 fährst, fährst du ja nicht wirklich 51 eigentlich. Und deswegen macht es in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, dass er dann so früh schon direkt anfängt zu bimmeln.
Ja.
Super nervig.
Und das ist wirklich, dann bimmelt er so ein paar Mal, dann hört er kurz auf, aber dann geht's weiter. Das ist so ein bisschen, also das ist nicht nur ein bisschen, das ist ultra nervig. Und das Schlimme ist, das ist halt eine Default-Einstellung. Das heißt, bei jedem Motorstart musst du es wieder ausstellen. Das Auto merkt sich das nicht. Mhm. Alter, also ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein Auto, ein modernes Auto, 2024er Auto hätte, also ich würde zum Kodierer fahren.
Mhm. Ich auch. Wollte so nicht sagen, aber ja, das wäre sofort weg.
Also zum Glück wollen wir hier grundsätzlich in dem Podcast eher etwas ältere Autos fahren, sodass unsere Nerven ein bisschen geschont werden. Aber beim Passat war das auf jeden Fall der Fall. Positiv können wir also nochmal anmerken, man findet zumindest relativ schnell die Taste. Ich hatte schon Autos, wo ich wirklich minutenlang danach gesucht habe, weil du es einfach nicht gefunden hast, weil es nicht offensichtlich war.
Ja, und vor allem, wenn man dann so ein bisschen Zeitdruck vielleicht hat, schon losfährt und dann halt beim Fahren eigentlich noch versucht, dieses Untermenü zu finden. Also es lenkt 10-mal mehr ab, als wenn du irgendwie am Handy spielen würdest, gefühlt. So, ja. Und das ist halt eigentlich erlaubt, irgendwie da am Kombi-Instrument die ganze Zeit rumzuspielen. Also weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht unbedingt gut gelöst dann.
Nee, überhaupt nicht. Was gut ist, das Display an sich ist super responsive, also reagiert mega schnell. Man hat überhaupt keine Verzögerung, das laggt nicht oder so. Also da ist, wenn du irgendwo drauf touchst, das ist wirklich wie bei einem modernen Tablet. Also das finde ich gut. Außerdem CarPlay kabellos an Bord. Also ich finde das immer ganz angenehm bei so kürzeren Fahrten, wenn man eben kurz einsteigt. Man hat sein Handy damit grundsätzlich schon einmal verbunden, dann wird es immer sofort wieder gestartet. Bei längeren Fahrten nutze ich eh immer das Kabel, einfach weil das Smartphone sonst so mega schnell leer ist. Ne?
Ja.
Und dann müssen wir natürlich noch die allseits gehassten Touch-Slider ansprechen, unterhalb des Displays. Denn wir haben jetzt ja gesagt, alles wird über das Display gesteuert, aber genau unterhalb des Displays im schwarzen Bereich gibt es halt so Flächen, wo man mit dem Finger so rüber sliden kann. Man kann auch so ein bisschen draufdrücken. Das ist einmal für Temperatur, aber auch für Lautstärke.
Mhm.
So, und über diese Touch-Slider, ich glaube, eingeführt wurden sie mit dem ID3 und wurden dann sukzessive in allen möglichen VWs und auch anderen VAG-Fahrzeugen verbaut. Und da wurde ja wirklich, dafür hat VW richtig kassiert. Ne? Mhm. Zu Recht auch in meinen Augen, denn die sind wirklich absolut nicht bedienerfreundlich. Wenn du darüber slidest, so von links nach rechts, da irgendwie dann genau die Temperatur zu finden, die du willst.
Das war fast nicht möglich.
Gefühlt auch immer 6 Grad hoch, oh nee, ich will wieder 4 Grad zurück. Ach so, ja, dann doch. Dann musst du also doch eher so einzeln draufdrücken und dann immer in 0,5er Schritten hoch. Also absolut nicht intuitiv. Und da fragt man sich, was war denn jetzt an so einem schönen Drehregler? Was war daran so schwer?
So, das fragt man sich aber ja oft. Also.
Ja, aber man sieht ja auch, dass halt ein Schritt, also teilweise einen Schritt zurück gemacht wird. Ne? Mhm. Also Skoda zum Beispiel, um jetzt beim Markenbruder zu bleiben, die haben ja auch beim Kodiaq jetzt diese neuen Smart Dials eingeführt, was ja letztendlich ein Drehregler nur mit einem Display drin ist. Also da haben sie ja zumindest wahrscheinlich auch ein bisschen von VW gelernt und gemerkt, ah okay, so mega gut kommen diese Touchs leider nicht an. Denn sie hatten noch eine weitere riesige Schwäche, die waren nicht beleuchtet, die ersten. Das heißt, du wusstest nicht mal, wo du hintouchst. Im Dunkeln war das eine absolute Katastrophe. Da hat VW immerhin nachgebessert. Also jetzt beim Passat sind sie auch beleuchtet. Schon mal ein kleiner Pluspunkt, aber grundsätzlich von der Bedienung her immer noch wirklich alles andere als gut.
Aber etwas präziser habe ich das Gefühl, ist es schon geworden, wenn man es benutzt hat. Also dass man schon etwas leichter das geschafft hat, das hinzubekommen. Also so ging es mir zumindest. Ich kannte es vorher ganz gut aus dem Formentor. Wir hatten früher mal einen Formentor in der Familie. Und früher, das klingt so, als wenn es so ewig ist, aber wie vor einem Jahr oder so hatten wir den noch. Und der hatte das ja auch. Und da war das wirklich jedes Mal irgendwie so ein Glücksspiel, sag ich mal, dass du die richtige Temperatur getroffen hast. Jetzt bei dem habe ich es getestet und da ging es gefühlt etwas besser. Okay. Ich finde es immer noch nicht gut. Also so ein Drehregler wäre immer noch entspannter.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, da haben sie etwas nachgebessert, dass man ein bisschen weichere Übergänge hat oder ein bisschen leichter irgendwie das treffen kann.
Okay. Ja, also ich habe mir, glaube ich, einfach intuitiv angewöhnt, dass ich eher so einzeln drauf drücke, um halt diese 0,5er-Schritte zu machen, als so zu sliden, weil damit komme ich nicht so gut klar. Was allerdings auch geht, und da muss ich sagen, war ich doch sehr positiv überrascht. Du kannst das Ganze natürlich auch per Sprachsteuerung bedienen oder steuern. Und die Sprachassistentin Ida heißt die bei VW. Jeder hat ja jetzt seinen Namen so. Das ist ja trendy, dass jeder irgendwie jemanden ansprechen kann im Auto. Die ist, muss ich zugeben, beeindruckend gut. Also das hätte ich nicht erwartet. Ich kenne einige Sprachsteuerungen, die können gewisse Sachen gut, andere Sachen wieder gar nicht gut. Für mich war lange Zeit Mercedes da federführend mit MBUX. Mittlerweile ist BMW mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser. Also grundsätzlich merkt man da eine enorm schnelle, positive Entwicklung. Und beim Passat, Ida, also ich habe da alles Mögliche drüber getestet und es hat nicht einmal nicht funktioniert. Also ich fand es richtig gut. Immer beim ersten Mal verstanden, auch auf Fragen geantwortet, die halt dann nicht zu beantworten waren, aber dann nicht gesagt, ich habe sie nicht verstanden, sondern einfach gesagt, so, es zum Beispiel habe ich gefragt, Fahrmodi wechseln, hat die gesagt, ihr Auto verfügt nicht über diese Sonderausstattung. Also versteht das und kann es auch quasi direkt weiter beantworten. Man kann auch Fahrzeugfunktionen steuern, kann sagen, Lenkradheizung an, bupp, sofort, zack. Da muss ich sagen, richtig gut, lasse ich nichts drauf kommen. Ich sitze dann immer im Auto, wenn es so ist, und würde dann nur noch Sprachsteuerung machen.
Ja, und so macht es ja auch mega Sinn. Also wenn es richtig gut funktioniert, ist es ja echt eine geile Funktion. Von früher ist es mal noch so ein bisschen gewohnt, so wo die ersten Autos Sprachsteuerung hatten, da konntest du 14 Mal irgendwas reinbabbeln, kam jedes Mal irgendein anderes Ergebnis raus. Und dann hat man immer so gedacht, ja, Sprachsteuerung bringt irgendwie überhaupt nichts. Aber mittlerweile ist es ja wirklich bei vielen Herstellern schon so, dass man sagt, okay, das funktioniert echt gut. Und dann ist es auch echt eine praktische Funktion.
Ja, genau, weil du bist dann halt 0,0 abgelenkt. Entweder du sprichst Ida direkt an oder du drückst halt die Taste am Lenkrad und dann, zack, funktioniert's halt und du kannst dich komplett auf den Verkehr konzentrieren. Das ist schon eine feine Sache. Nur, genau wie du sagst, wenn man da 2-3 Mal Negativerlebnis gemacht hat in einem Auto, dann ist, also bei mir ist dann sofort Frustrationslevel auf Max und dann denke ich mir, alles klar, funktioniert nicht.
Mhm.
Und dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight im Innenraum des Passat.
Ich habe eine Vermutung. Darf ich einen Tipp abgeben?
Ja, hau raus.
Lenkrad?
Lenkradtasten. Ja, korrekt.
So, ja.
Also, dazu muss ich sagen, da hat VW auch die Rolle rückwärts gemacht. Und das ist das Beste, was sie hätten machen können in meinen Augen. Denn die Vorgängergeneration, nicht nur beim Passat, auch bei anderen Fahrzeugen von VW, die hatten diese Taste. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Das ist quasi eine große Taste. Mhm. Und je nachdem, wo du drückst, triffst du dann mehr oder weniger gut die Funktion.
In der Regel aber eher nicht.
Eigentlich hast du halt diese eine große Taste und du drückst einfach nur an unterschiedlichen Punkten. Katastrophe, kann ich euch sagen. Also wirklich, da war auch mein Frustrationslevel immer sehr hoch, wenn ich diese Tasten vor mir gesehen habe. Und jetzt ist VW zurückgekehrt zu diesen ganz klassischen Lenkradtasten von der Vorvorgängergeneration. Mhm. Und ganz ehrlich, das klingt dumm, aber das sind für mich mit oder wahrscheinlich sogar die besten Lenkradtasten, die es überhaupt gibt. Die sind so klar und einfach zu bedienen, die fühlen sich trotzdem wertig an. Absolut geil.
Lassen keinen Raum für Interpretation. Man weiß direkt, was man drücken muss, ne?
Und die wirken halt trotzdem so wertig. Das sind zwar Plastiktasten, alles gut, aber du drückst da drauf und hast richtig geiles haptisches Feedback. Finde ich mega. Also ich habe nie verstanden, warum sie überhaupt davon weggegangen sind und bin heilfroh, dass sie da zurückgekehrt sind, weil das ist für mich, das ist wirklich die perfekte Bedienung am Lenkrad.
Ja.
Also wirklich dafür Props an VW, wenn ihr das hört, richtig gut. Und wenn wir gerade schon am Lenkrad sind, da gibt es noch eine andere Neuerung, zumindest für den Passat, und das ist der Gangwallhebel, ne?
Mhm, der Gangwallhebel. Bisschen komisch gelöst, finde ich. Also, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, in der Mittelkonsole ist ja quasi überhaupt nichts mehr los und dementsprechend ist auch der Gangwallhebel da weggewandert und ist jetzt hinters Lenkrad gewandert, so wie man es eigentlich von Mercedes ja kennt, aber von der Bedienung ist es komplett anders, weil man dreht den so in die Gänge rein. Und klar, wenn man es weiß, ist es auch relativ schnell gemacht. Das ist jetzt nicht übelst kompliziert oder so, aber ich finde es irgendwie komisch. Ich finde, der sieht super unförmig aus und ich finde es halt nicht besonders intuitiv, dass du irgendwie den so nach oben wegdrehst, irgendwie so komisch, oder nach unten wegdrehst. Ich hätte es halt einfacher gefunden, gerade wenn du jetzt zum Beispiel beim Parken, ich stelle mir halt vor, du bist am Einparken, das ging bei Mercedes immer super easy. Du bist ja sowieso mit der Hand dran, mit einem Finger mal eben nach unten oder nach oben. So musst du aber ja immer quasi den ganzen einmal so wegdrehen. Weiß nicht, also mir gefällt es nicht so gut.
Also ich muss sagen, das ist ja nicht das einzige Auto, das es mittlerweile so hat. Also ich glaube, einer der Vorreiter war damals der BMW i3, der das auch schon so hatte, schon vor zig Jahren.
Da haben wir noch den Motor da auch noch mit dran gestartet, ne?
Ja, ja, VW hat es ja auch schon bei anderen Fahrzeugen, ID3, ID4 und ein paar weiteren. Ich muss sagen, das ist, ja, wenn man es nicht kennt, mag das vielleicht eine Umgewöhnung sein, aber ich sag dir, wenn du das Auto 2 Tage fährst, ist das, also bei mir zumindest, so intuitiv, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Ich weiß genau, alles klar, da, zack, du drehst ihn von dir weg für D, zu dir hin für R. Parkknopf ist auch an diesem Lenkstockhebel. Also ich muss wirklich sagen, für mich einfach nur eine Gewöhnungssache, dauert bei mir ganz kurz und mache ich mir gar keine Gedanken mehr drüber. Dafür hast du halt diesen Riesenvorteil, dass die Mittelkonsole so clean ist. Also absolut eigentlich für mich eine gute Sache. Mhm. Luca ist einfach der Mann für die klassische Bedienung.
So ist es.
Halogenscheinwerfer. Ja,
genau. Jetzt kommt's wieder. Na, ich sage ja auch nicht, dass es ultra kompliziert ist. Nur wie gesagt, ich finde es von Mercedes schöner gelöst auf jeden Fall.
Ja.
Und ich finde das finde ich intuitiver. Ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie die ganze Zeit nicht verstanden habe.
Dazu muss man sagen, du bist jahrelang Mercedes gefahren.
Ja. So,
das ist dann, wie gesagt, wahrscheinlich, wenn du jetzt 2 Monate damit fährst, würdest du auch sagen, hä, Gangwallhebel nicht so? Ganz komisch.
Aber trotzdem werde ich ihn ja auch nicht nach 2 Monaten mit einem Finger bedienen können. Nee. Das ist ja, da musst du die ganze Hand für nehmen, sag ich mal.
Aber auch einen normalen Automatikwahlhebel in der Mitte könntest du nie mit einem Finger bedienen.
Oh, weiß ich nicht.
Ja, du musst ja drücken und nach hinten ziehen.
Ja.
Das wird nicht funktionieren.
Ja, stimmt. Aber wie gesagt, bei Mercedes ging's. Ich sag's immer wieder. Ich bleib dabei. Ich sag auch nicht, dass es übel schlimm ist, aber ich fand's bei Mercedes besser. Punkt.
Okay, alles klar. Wir machen weiter mit den Sitzen. In unserem Fahrzeug, wir haben ja schon gesagt, ein Passat Business. Das ist die, ja, die zweitniedrigste Ausstattungslinie, kommt nach Passat. Passat ist die Basisausstattung. Da sind Ergo-Active-Sitze schon inkludiert in diesem Business-Paket. In so einem, ja, so einer Leder-Alcantara-Kombination. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass es weder Leder noch Alcantara ist. Das ist wahrscheinlich Kunstfaser, vegan, ganz besonders nachhaltig, würde ich jetzt mal tippen.
Mhm.
Aber die Sitze an sich sind super bequem.
Finde ich auch. Aber ich finde es auch optisch nicht schlecht.
Nee, sind auch optisch gut. Ja. Also es fühlt sich auch nicht billig an. Also wenn es eine Kunstfaser ist, ist es eine hochwertige Kunstfaser auf jeden Fall. Man sitzt gut. Man hat eben, wie gesagt, diese gut ausgeformten Sitze. Sogar schon mit Massage.
Mhm.
Da habe ich aber nachgeschaut. Es gibt auch noch die Ergo Active Plus Sitze. Die haben auch Massage, aber die haben dann wirklich eine richtige Massage. Unsere Sitze hatten 3 Luftkammern, die anderen 10 Luftkammern.
Oha. Also
da ist richtig was los
am Rücken. Da geht einiges. Mhm. Aber du hast ja gerade gesagt, fühlt sich auch nicht billig an. Finde ich sowieso, im gesamten Fahrzeug fühlt sich nichts billig an. Also ich finde, der fühlt sich wirklich richtig wertig an. Egal, wo du hinpackst, es fühlt sich irgendwie gut an.
100%.
Also das ist mir direkt aufgefallen. Ich habe gedacht, da haben sie echt wieder einen guten Step nach vorne gemacht. Das war ja eine Zeit lang nicht ganz so selbstverständlich bei VW, muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Und das ist bei dem überhaupt nicht mehr so.
Finde ich auch. Also bin ich komplett bei dir. Die haben, was den Innenraum und die Anmutung angeht, wirklich wieder einen ganz schönen Step nach vorne gemacht. Materialauswahl gut, Verarbeitung gut. Alles fasst sich ziemlich hochwertig an. Und was ich eben auch besonders gut finde, ist, dass sie scheinbar ja, auch wenn sie es vielleicht dann offen nicht zugeben würden oder nicht kommunizieren würden, aber ja auch ihre Fehler stehen oder eingestanden haben und dann eben zurückgegangen sind. Mhm. Beispielsweise bei den Lenkradtasten oder auch das, ich bin da komplett irgendwie vorbelastet. Immer wenn ich in den modernen VW einsteige, gucke ich erstmal, wie viel Fensterheber der hat. Weil ID-Modelle, da haben sie ja beim ID3 damals, haben sie einfach zwei Fensterheber eingespart. Das Auto hat 4 elektrische Fensterheber, aber du hast nur 2 Tasten und dahinter einen Knopf, dass du dann quasi switcht.
Ja, stimmt.
Für die hinteren, dass du mit den gleichen Tasten die hinteren auch. Was für ein Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Diese 2 Tasten, das kann jetzt auch, wenn das Auto millionenfach gebaut wird, kann das nicht den ausschlaggebenden Preis da irgendwie oder den Preis so beeinflussen, zumal du ja noch trotzdem diese Taste hast, um nach hinten zu wechseln. Also eigentlich geht es um eine Taste. Und das ist so von der Bedienung so nicht intuitiv, so verwirrend, dass ich immer jetzt einsteige und erstmal gucke, wie viele Fensterheber bei einem VW. Passat, 4 Fensterheber, also Haken dran, check.
Top. Traurig, dass man sich darüber schon freuen muss.
Ja, aber wirklich, ja. Da bin ich echt komplett irgendwie gebrandmarkt, so dass ich immer das als erstes checke. Dann lass uns noch ganz kurz über das Platzangebot sprechen, weil wir ja nun gesagt haben, dass der Passat so deutlich gewachsen ist. 15 cm mehr Platzangebot für mich. Ich bin 1,83, also ja, vorne super. Hinten habe ich mich natürlich auch mal reingesetzt für die Fotos und einfach mal, um so das Raumgefühl zu checken. Im Fond spürt man jetzt wirklich den Zugewinn. Wäre ja auch schlecht, wenn es nicht so wäre. Aber da spürt man richtig, da ist richtig viel Platz. Nur vom Gefühl, und ich kann es natürlich jetzt an dem Tag nicht vergleichen, hätte ich gesagt, dass der Superb immer noch ein bisschen mehr Platz hat, was ja aber eigentlich gar nicht sein kann.
Na gut, weiß man nicht genau, aber also ich finde schon, dass man direkt gemerkt hat, dass Skoda da involviert war. Dadurch hat man halt wirklich diesen Riesen, also es war ja bei Skoda schon immer so, du hast ja von den Außenmaßen gedacht, ja, ist jetzt nicht unbedingt wesentlich größer, auch beim Octavia hat man ja immer gedacht, der wirkt jetzt nicht gerade riesig und trotzdem saß du hinten super bequem. Und bei dem finde ich halt auch, dass du es gemerkt hast, dass du jetzt hinten wirklich wesentlich mehr Platz hast und echt ja gut sitzen kannst.
Ja, also Platzangebot auch da wirklich Daumen nach oben von uns beiden, sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Und Kofferraum. Wir sind zwar jetzt nicht in den Urlaub gefahren und haben da jetzt auch nicht irgendwie große Sachen eingeladen, aber man kann es ja schon sehen, wenn man die Klappe aufmacht und wenn man dann die Werte dazu liest, hat man natürlich auch gleich so ein bisschen Vergleichsmaterial. Möchtest du sagen, wie groß dieser Kofferraum ist?
690 Liter. Das ist schon wirklich amtlich. Also der Vorgänger hatte 650 Liter.
Und der jetzt, war auch schon
groß. Ich wollte sagen, der war schon, wer den alten Passat kennt, was heißt den alten Passat, den Vorgänger kennt und den Kofferraum mal gesehen hat, da kriegt man schon wirklich eine Menge untergebracht. Und jetzt haben wir nochmal 40 Liter mehr.
Und wenn man die Rücksitze dann noch umklappt, dann sind es sogar 1920 Liter. Und nur zum Vergleich habe ich mal den Wert von der neuen E-Klasse T-Modell gecheckt. Es ist ja, wie gesagt, zumindest nominell eine Klasse darüber. Das neue E-Klasse T-Modell hat 1830 Liter. Also wir haben fast 100 Liter mehr. Das ist schon wirklich heftig. Kleine Einschränkung muss ich hier allerdings noch bringen und das ist auch eine schöne Überleitung, denn der Plug-in-Hybrid, den Passat gibt es auch als Plug-in-Hybrid, der hat natürlich einen kleineren Kofferraum. Irgendwo sitzen dann immer die Batterien, das heißt, das ist eigentlich schon gelernt, dass Plug-in-Hybride dann irgendwie beim Kofferraumvolumen doch ein bisschen einbüßen. Der hat 510 bis 1770 Liter, aber auch das ist noch groß. So, und ich hoffe, du hast jetzt nichts mehr zum Innenraum, damit meine Überleitung hier auch aufgeht und wir in die technischen Daten reinstarten
Eigentlich
können.
Hätte ich noch eine Kleinigkeit gehabt, aber ich will das jetzt nicht versauen. Gehen wir einfach weiter in die technischen Daten.
Okidoki.
Technische Daten.
Naturgemäß gibt es den Passat natürlich mit einer großen Motorenauswahl. Das ist auch über die ganzen Generationen gelernt. Fangen wir mal an mit den eben angesprochenen Plug-in-Hybriden. Da gibt es 2 unterschiedliche Leistungsstufen, 204 oder 272 PS Systemleistung. Das ist ja ordentlich, 204 PS, diese Leistungsstufe kennt man aus ganz, ganz vielen Autos aus dem Konzern. Aber was Neues ist eben, dass der Wagen eine größere Batterie hat und bis zu 120 Kilometer elektrische Reichweite. Und das ist für einen Plug-in-Hybrid doch sehr amtlich.
Ansonsten, du hast ja am Anfang gesagt, Vertreters Liebling, die kommen natürlich auch nicht zu kurz. Für die gibt es ein paar Dieselmotoren zur Auswahl. Das ist immer ein 2-Liter Diesel. Den gibt es als Basisversion dann mit 122 PS. Dann gibt es den noch mit 150 PS und mit 193 PS.
Ja, also 3 unterschiedliche Diesel zur Wahl, immer der gleiche Motor. Auch hier unterschiedliche Leistungsstufen. Und dann gibt es noch zwei Benziner. Einmal den Top-Benziner, 2.0er TSI, 265 PS. Also das ist quasi so der Sportmotor. Gibt es auch nur für die Airline. Und es gibt einen Basismotor, 1.5 ETSI. Das ist der Motor, den wir gefahren sind. Bevor wir jetzt darauf eingehen, noch ganz kurz. Ein weiterer Benziner ist schon angekündigt, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht konfigurierbar. Ist ebenfalls ein 2-Liter Benziner mit 204 PS. Der 1.5 ETSI, das ist eben der Basismotor, ist ein Vierzylinder. Wer hätte es gedacht? 1,5 Liter Hubraum. Aber es ist ein Mildhybrid, also mit Elektrounterstützung, 48 Volt Bordnetz, und der hat 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, Frontantrieb, und alle Motoren sind immer an ein DSG gekoppelt. Da gibt es allerdings nochmal Unterschiede. Alle Nicht-Plug-in-Hybride haben ein 7-Gang-DSG, die Plug-in-Hybride haben ein 6-Gang-DSG.
Ich glaube, eine Kleinigkeit hast du eben übrigens noch vergessen bei dem Top-Motorisierten. Den gibt es nur mit Allrad. Der hat immer 4Motion, der mit 265 PS.
Das ist korrekt, das habe ich nicht.
Aber so viele Motordaten, da kann man ruhig mal durcheinander kommen langsam.
Unterschlagen.
Ja.
Fahrleistung für unseren Passat, den 1.5er ETSI, haben wir natürlich auch noch. Topspeed 222 km/h. Das ist ordentlich. 0 auf 100, 9,3 Sekunden. Das ist jetzt weniger ordentlich.
Das ist nicht so ordentlich, ne.
Und wir haben auch ein Leergewicht rausgefunden. Und da haben wir beide nicht schlecht geguckt, ne?
Ja, der wiegt gerade mal 1572 Kilo. Und das ist für die heutige Zeit, für so ein großes Auto mit ja auch relativ viel Ausstattung, ist es schon wirklich wenig.
Es ist fast ein 5 Meter Kombi. Mhm. Wir erinnern uns an letzte Folge, Audi RS3, 1650 Kilo, ne? Mhm. Also da habe ich auch gedacht, krass, gerade weil die Autos ja heutzutage immer schwerer werden, 1572 Kilo für so ein Passat-Variant.
Und ja auch noch ein Mildhybrid. Das ist ja auch noch mal wieder etwas extra Gewicht, was noch dazu kommt. Also
absolut. Knapp. Ja. Und dann haben wir noch, um dieses Kapitel abzuschließen, werfen wir noch einen Blick auf die Ausstattungslinien. Da habe ich ja zumindest schon mal so einen ganz kleinen Ausblick gegeben. Also es gibt 4 Ausstattungslinien. Basis ist der Passat. Der startet bei ganz knapp unter 40.000 Euro, damit VW eben sagen kann, der Passat startet unter 40.000 Euro, bei 39.995 Euro. Dann gibt es das von uns gefahrene Business-Modell, 44.995 Euro. Den Elegance, das ist so ja der edle Passat, 52.450 Euro. Und die Airline für die sportlichen Passatfahrer, 53.470 Euro. Möchtest du noch unseren Testwagenpreis hier droppen? Genau.
Ja, wie eingangs schon erwähnt, hatten wir einen Passat Business. Der hatte dann etwas Sonderausstattung an Bord, sodass wir auf einen Testwagenpreis von 51.730 Euro kommen.
Ja, also für heutige Verhältnisse, also grundsätzlich natürlich extrem viel Geld, aber für heutige Verhältnisse fast noch überschaubar, weil er eben aber auch nicht ganz so viel Ausstattung hatte. Also wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern. Da bei Auto Weber stand an dem Tag auch noch ein Tiguan. Kannst dich noch daran erinnern? Der hat einfach über 70.000 Euro gekostet.
Ja. Und auch mit dem kleinen Motor, glaube ich, ne?
Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Ich weiß nur, ich habe gesehen Tiguan. Dann habe ich auf den Preis geguckt und habe gedacht, über 70.000 Euro für einen Tiguan. Wer soll sich sowas noch leisten? Mhm. Also da hingegen sind dann diese 51 für einen Passat, was wie gesagt für sich gesehen immer noch sehr, sehr viel Geld ist. Aber fast schon wieder okay. Gut, haben wir das? Wir fahren los. Und da freust du dich doch schon die ganze Zeit drauf. Ich sehe das schon.
Ich bin ganz aufgeregt, ja.
Fahren.
Also mein erster Gedanke war wirklich beim Losfahren extrem gut gedämmt. Das ist mir direkt aufgefallen, wie ruhig es in dem Wagen war. Weil wir sind davor ein anderes Auto noch gefahren, beziehungsweise gleichzeitig, ich bin dann direkt umgestiegen, da später dann oder in einer späteren Folge irgendwann mehr dazu. Und das war so ein bisschen rappeliger, sag ich mal. Und dann bin ich in den Passat gestiegen, losgegangen und gedacht, Mann, ist das ruhig hier drin. Mega. Also es gefiel mir richtig gut. Ich meine, das fühlt sich richtig gediegen an. Das war so der erste Eindruck, wo ich gedacht habe, okay, das macht er schon mal wirklich gut.
Okay. Und mein erster Eindruck, ich bin eingestiegen und losgefahren und habe gedacht, was ist denn mit der Lenkung los? Die geht ja super schwer und habe das auch nicht so wirklich verstanden. Ich habe da auch noch in die Ausstattungsliste geguckt und so. Er hat auch nicht die optionale Progressivlenkung an Bord. Und dann ist mir bewusst geworden, als ich wieder ausgestiegen bin, wir sind zu Auto Weber mit einem Volvo V90 Cross Country gefahren. Mhm. Und dieses Auto hat eine ultra leichtgängige Lenkung. Und ich bin direkt umgestiegen. Und in dem Verhältnis oder in dem Vergleich war dann der Passat, obwohl der eine ganz normale Lenkung hatte, fühlte der sich schwergängiger an, als er eigentlich ist. Weil der Volvo vom Gefühl her wie so eine City-Lenkung beim Fiat Panda damals hat. Den kannst du so mit einem Finger lenken. Und da war ich erstmal komplett verwirrt, musste das dann erstmal in Relation setzen für mich.
Ja, da ich daher nicht den Volvo nicht selber gefahren bin, habe ich das nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich bin gerade aus einem anderen Auto gestiegen. Ich bin erstmal ein anderes Auto gefahren, während Jan den Passat schon gefahren ist. Und da war jetzt der Vergleich von der Lenkung relativ ähnlich. Aber wie gesagt, von der Dämmung war da auf jeden Fall ein großer Unterschied zu merken.
Ja. Ich muss sagen, als nächstes, als ich mich dann mit der Lenkung arrangiert hatte, habe ich, so gehe ich eigentlich immer vor, ich versuche dann immer die Fahrmodi von komfortabel bis sportlich durchzutesten. Wollte also gucken, auf welchem Fahrmodi dieses Auto gerade eingestellt ist und habe ja eben schon gesagt, grundsätzlich fand ich das Infotainment super übersichtlich, habe auch alles sofort gefunden, bis auf die Fahrmodi. Und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Bei so einem modernen Auto, da haben wir jetzt ja auch schon in den Folgen drüber gesprochen, eigentlich kannst du mittlerweile alles doppelt und dreifach in jede Richtung einstellen. Und ich habe nichts gefunden. Und ich war schon fast frustriert, habe dann aber eben, entsprechend habe ich ja auch schon erzählt, die Sprachassistentin Ida gefragt. Und die hat mir dann gesagt, nee, ihr Fahrzeug ist nicht mit dieser Sonderausstattung ausgestattet. Mhm.
Und das also, Witzige war, mir ging es genauso. Ich habe auch die ganze Zeit gesucht und dann habe ich dich doch direkt bei der ersten Pause gefragt. Ich sag, bin ich zu blöd, die Fahrmodi zu finden? Und du weißt ja, nee, der hat gar keine. Ach so, weil ja. Man ist es nicht mehr gewohnt. Man geht da stark von aus, der muss irgendwelche haben. Ich bin aber nur zu blöd, es zu finden. Aber nee, er hat keine Fahrmodi.
Ja, total kurios. Aber ich habe dann nochmal so für mich überlegt. Im ersten Moment ist man natürlich komplett perplex, wenn man in so einem modernen Auto sitzt. Aber dann habe ich für mich nochmal überlegt, eigentlich ist es gut, gerade bei so einem Auto. Denn die meisten modernen Autos, wenn man ganz ehrlich ist, die überfordern ja die Fahrer maßlos. Mhm. So, also für mich ist immer das beste Beispiel ist BMW M, die neuen BMW Ms. Da kannst du ja wirklich M1, M2 und dann kannst du alles einstellen. Ne? Gaspedalannahme, Lenkung, Bremsgefühl. Also du kannst da so viele Sachen einstellen, dass ich mir denke, wer macht das? So, das macht niemand wahrscheinlich. Und wenn, dann stellst du es einmal ein und lässt es auf alle Ewigkeiten so.
Ich glaube, da gibt es vielleicht so ganz paar Prozent, die wirklich da sich so richtig reinfuchsen, alles durchtesten und auch wirklich den Unterschied spüren und dann sich da den perfekten Modi dann zusammenstellen. Aber ich wette, über 90% der Leute können ja eh nichts groß mit anfangen, fahren irgendeinen Modi einfach und...
Ja, oder drücken dann, jetzt fahre ich M1 ja, genau. Und dann sagst du, was hast du denn in M1 eingestellt? Ja, hier, ne, das Sportliche.
Ja, hier, mit abgehen und
so. Genau, ja. Also ich glaube, dass halt ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Leute das entweder nie einstellt oder halt einmal und es dann für immer so lässt. Mhm. Und das hier ist jetzt fast schon wieder so oldschool. Da sind wir wieder bei Folge 1 beim 500er, dem 124er, wo wir auch gesagt haben, du steigst halt ein und es gibt nur eine Einstellung. Mhm. Das Auto ist so, wie es ist. Punkt.
Fertig, ja.
So, also das fand ich dann, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, fand ich es eigentlich ganz sympathisch. Und dann, was sagst du zum Motor?
Man würde jetzt meinen, dass ich wahrscheinlich sagen würde, oh, ein bisschen mau, passiert ja nichts, wie auch immer. Aber ich fand, der war wirklich ausreichend. Also ich fand jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, okay, der ist jetzt komplett untermotorisiert. Klar war das jetzt keine Rakete, ist jetzt nicht, dass er reingelatscht hat, oh Mensch, da geht aber richtig was. Aber es hat irgendwie einfach gepasst. Also ich fand den echt gar nicht so schlecht. Außer bei höheren Geschwindigkeiten. Also wir waren einmal auf einer Autobahn, die halt offen war. Und da muss man sagen, so ab 160 wurde er schon wirklich auch laut so und hat sich schon ziemlich gequält angehört. Und mit viel Anlauf bin ich dann über die 200 gekommen. Aber das war so, dass ich dachte, eigentlich möchte auch gar nicht mehr so wirklich. Also die 222 habe ich auf jeden Fall nicht erreicht. Da hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 Kilometer gebraucht gefühlt. Das war dann nicht mehr so sein Gebiet, aber sonst so im normalen, so Stadtverkehr, Landstraße und so weiter, finde ich, reicht er vollkommen aus.
Witzig, dass du das sagst. Fand ich überhaupt nicht.
Okay.
Ich finde, der Motor passt 0,0 zu dem Auto.
Witzig.
Also ich bin eigentlich nicht gedacht, ja, also natürlich fährt man damit nicht sportlich, gar keine Frage. Ich habe es mal probiert. Wenn der Motor ausgedreht wird, dann dröhnt er.
Ja,
und du merkst halt auch einfach, dass er es halt nicht möchte. Aber ich finde auch bei niedrigen Geschwindigkeiten, das passt einfach irgendwie nicht. Der Motor hat wirklich gar keine Power und er wirkt von Anfang an angestrengt, auch wenn man langsam fährt. Für mich wirklich keine gute Kombination, dieses Auto mit dem Motor. Der Motor in einem Golf, passt für mich. Mhm. Der Motor in einem Passat? Gar nicht. Für mich ist ein Passat absolut Diesel. Das kann nur ein Diesel sein.
Klar.
So, und da wäre wahrscheinlich selbst für mich vom Feeling her der 122 PS Diesel der deutlich passendere Motor. So, weil um überhaupt voranzukommen, hatte ich das Gefühl, musst du schon mehr Gas geben, weil er eben auch nur 250 Newtonmeter hat. Und dann war das so unharmonisch. Aber
die lagen ja schon sehr früh an. Die kommen jetzt, sind ja schon bei 1500 Umdrehungen. Das heißt, es ist ja so ein bisschen
durch dieselmäßig. Durch die Elektrounterstützung,
ja, genau.
Ja. Aber trotzdem habe ich das nicht gefühlt. Also das können die mir aufschreiben, aber das fühlte sich null so an. Beispiel möchte ich geben. Es war so ein bisschen feucht. Und wenn du jetzt an so einem T-Stückchen stehst auf einer Landstraße und du möchtest doch relativ schnell dann raufs, weil da vielleicht einer kommt, der halt 100 fährt, so, dann willst du ja jetzt nicht irgendwie den noch ausbremsen, also fährst du ein bisschen zügiger an. Und da musstest du so viel Gas geben, dass der schon gestempelt hat. So, das ist doch, also, das passt für mich nicht zu einem Passat, zu so einer mittleren
Ober. Wenn er schon stempeln kann, dann merkst du, was für eine Power der hat.
Ja, ja, genau. Oder man merkt halt, dass die Power einfach nicht zu dosieren ist.
Ja, das stimmt.
So, also, da muss ich wirklich sagen, nee, Motor?
Mm-mm. Ja, sind wir uns nicht einig.
Krass. Ich hätte jetzt auch gedacht, du ziehst jetzt erstmal hier 5 Minuten über den Motor her.
Nee, aber das Lustige ist ja auch, vielleicht liegt es auch da in dem Fall wieder daran, aus welchem Auto ich vorher kam.
Mhm.
Ich fand, der war langsamer auf jeden Fall. Also der kam mir deutlich untermotorisierter vor.
Okay.
Ich dachte, ich will leider nicht, also ich kann jetzt nicht erwähnen, was es für ein Auto war. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber da war wirklich, da war niemand zu Hause. Und vielleicht habe ich deswegen auch gedacht, Mensch, der Passat, oh, das war vollkommen okay.
Okay.
Weiß ich nicht.
Ja. Also nee, Motor, muss ich sagen, bin ich kein Freund von. Wovon ich außerdem kein Freund bin, ist diese Warnung Fuß vom Gaspedal, die du im Kombi-Instrument hast. Das Auto hat ja Verkehrszeichenerkennung, liest also immer alles mit. Was ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde, ist, aufgrund der Verkehrszeichenerkennung bremst er ja manchmal so alleine dich ein. Das macht mein A3 zum Beispiel auch. Das finde ich jetzt zum Beispiel, wenn du in eine Baustelle reinfährst auf der Autobahn, dass der schon automatisch ein bisschen Gas wegnimmt, finde ich ganz okay. Klingt erstmal befremdlich, aber ich finde eigentlich so, im Alltag ist das ganz praktisch. Aber was ich gar nicht will, ist, dass mir das Auto vorschreibt, nimm jetzt den Fuß vom Gaspedal. Das will ich schon noch selber entscheiden. Das ist genauso wie dieser Eco-Tipp, wenn du Schiebedach oder Fenster offen hast und Klima an ist und der dir dann sagt, Eco-Tipp, bitte Fenster schließen, Klima ist an. So, nein, ich entscheide. Und wenn ich alle Fenster aufmache.
Ja.
So, also das finde ich immer, dieses Bevormundende, finde ich gar nicht cool.
Ja. Aber ich habe gerade nicht ganz verstanden, was meinst du denn mit, wenn du in eine Baustelle fährst? Also wenn du mit einem Tempomat fährst oder wenn du normal fährst? Dann geht er vom Gas von selber, obwohl du das Gas gleich hältst.
Nein, du gehst vom Gas und dann bremst das Auto automatisch stärker ab, als es nur die Motorbremse machen würde.
Aber wenn du vom Gas gehst?
Ja.
Ich dachte gerade schon, du bleibst auf dem Gas stehen oder bremst einfach ein und du sagst gerade, das find's geil.
Nein, wenn du auf dem Gas bleibst. Aber du kennst das ja, du fährst irgendwie 140, dann kommt eine Baustelle, ist 100.
Ja.
Dann hau ich ja nicht sofort den Anker rein auf 100, sondern ich gehe vom Gas. Und dann würde es sonst halt länger dauern, bis die Motorbremse bis über 100 angekommen ist oder du tippst irgendwann die Bremse an. Aber in dem Fall macht das Auto das dann automatisch.
Ja, dann weiß ich, was du meinst.
Schon so ein bisschen ein. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil du kannst es ja übertrumpfen in dem Moment, wo du auf dem Gas bleibst. Da macht das ja nicht.
Ja.
Und das finde ich ist eigentlich, es klingt jetzt wirklich befremdlich, wenn man es gar nicht kennt, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz angenehmes Feature. Das gleiche ist zum Beispiel auch, wenn du von der Landstraße in eine Ortschaft reinfährst. Der liest dann ja schon, weiß, da vorne ist 50. Und wenn du dann schon vom Gas gehst, also dem schon signalisierst, ja, ich werde langsamer, dann gibt er noch so ein bisschen mehr Bremsleistung rein. Mhm. Ansonsten muss man aber auch sagen, es gibt sehr viele Leuchten und Warnhinweise im Display. Es ist einfach ziemlich viel los und du musst gefühlt, das habe ich ja eben schon gesagt bei diesem Assistenzsystem, du musst ganz schön viel, ich zumindest, erstmal wieder einstellen, um das Auto so zu haben, wie du willst. Also Start-Stopp aus, Spurhalteassistent aus, Geschwindigkeitswarnung aus. Also gefühlt bist du erstmal eine Minute damit beschäftigt, das Auto so einzustellen, dass es nicht permanent dir sagt oder irgendwas reinfuscht. So.
Aber ganz kurz, wo du gerade Start-Stopp erwähnst, ist die bei dir die ganze Zeit ausgeblieben?
Nee, das liegt, glaube ich, an diesem Mild-Hybrid.
Ja, das ein ETSI ist, ne?
Genau.
Aber warum gibt der einem überhaupt diese Funktion? Also, weil ich habe mich total gewundert. Ich habe die Taste, aber in der, da hatten wir am Anfang in dem Infotainment-Display, kannst du ja oben das anklicken, dass es aus ist.
Ja.
Und dann steht da, dass es aus. Und dann fahre ich an die Kreuzung ran, geht aus. Hä? Was soll der Scheiß denn jetzt?
Ja, das
kannst du auch gleich weglassen.
Das machen diese ETSI durch dieses 48-Volt-Bordnetz eigentlich immer. Es ist tatsächlich kurios, dass sie es anbieten.
Genau,
und es mal so, mal so ist. Aber ja, es ist. Ja, hat mich auch gewundert und es hat halt nicht immer so gut funktioniert.
Ja, Also ich fand es irgendwie ein bisschen befremdlich. Weil dann, also dann brauche ich ja diese Taste nicht. Dann würde ich immer sagen, gut, gibt's halt hier nicht. Kannst nicht ausmachen, ist immer so, der geht immer in diesen Elektromodus. Wäre auf jeden Fall für mich nachvollziehbarer, als zu sagen, ja, ich habe hier eine Taste oder ich habe eine Funktion. Ich drücke da drauf und er macht trotzdem einfach.
Wobei man ja dazu sagen muss, also ich weiß, dass wir beide keine Freunde von Start-Stopp sind, aber bei diesen Mild-Hybrid-Systemen ist der Start-Stopp-Vorgang für mich nicht so extrem nervig, weil das schon so fließend. Der ist nicht so, du hältst an, aus. Mhm. Sondern meistens geht er schon beim Ranrollen aus und auch schon unbemerkt wieder an. Also es ist nicht mehr so prägnant.
Und meistens
so
rollst du ja trotzdem los und dann geht der Motor
genau,
an. Richtig. Weil sonst hast du ja beim normalen Autos ja gar nicht losrollen kannst, weil halt logischerweise genau, noch keiner da ist.
Also es ist nicht so staccato-artig. Das heißt, immer noch kein geiles Feature, aber weniger nervig.
Ja.
Und dann kommen wir zum Fahrwerk. Und da muss ich sagen, da hat mich der Passat wieder 100% abgeholt. Ich finde das Fahrwerk mega gut, sehr ausgewogen. Also die ganze Fahrwerksabstimmung richtig gut. Mhm. Also das haben die bei VW wirklich richtig gut hinbekommen, wie dieses Auto federt. Es ist immer komfortabel, da schlägt nie irgendwas durch. Du hast nie das Gefühl irgendwie, dass die Hinterachse unterfedert ist oder so. Aber es ist trotzdem ausgewogen und das fühlt sich richtig nach Oberklasse an.
Ja. Ich finde diese ganze Kombination aus dem Fahrwerk, den Sitzen und der Dämmung war direkt so, dass man durch diese drei Komponenten einfach gedacht hat, okay, ich könnte mich jetzt hier reinsetzen, aber ganz entspannt nach Italien runterfahren und ist überhaupt kein Problem. Also du kannst richtig Strecke damit machen, denke ich jetzt mal, wir sind jetzt nicht so weit gefahren, aber ohne überhaupt irgendwelche Probleme zu haben. Also Langstrecke kann er auf jeden Fall.
Ja, da bin ich auch dabei. Wenn denn ein Diesel unter der Haube ist.
Klar. Wie gesagt, auf der Autobahn hat mir der Motor ja auch nicht gereicht. Ja.
Wobei, ich glaube, auch auf der Autobahn wäre auch der 122 PS Diesel nicht besser, aber er würde einfach besser dazu passen trotzdem und du könntest weiterfahren.
Ja.
Also, ich breche einmal mehr eine Lanze für den Diesel.
Da bin ich 100% bei dir. Diesel ist eine Macht.
Ja, dann haben wir, glaube ich, alle einzelnen Punkte abgehakt. Fahrwerk, Motorgetriebekombination. Ja, was haben wir noch? Lenkung haben wir.
Ich glaube, zur Bremse kann man nichts Spannendes erzählen. Ja. Funktioniert.
Dadurch, dass wir jetzt nicht maximal sportlich gefahren sind.
Was der Wagen ja auch nicht hergibt oder auch nicht verlangt.
War das eine solide Bremse, kann man nichts gegen sagen. Ja, ich glaube, dann ist es Zeit für ein Fazit.
Mhm. Fazit.
Ja, schießt du doch mal los. Erzähl.
Alles klar. Also, vorweg, ich muss erstmal eine Lanze brechen für die Gattung Kombi. Ich mag Kombi und ich würde in den meisten Fällen einen Kombi einem SUV vorziehen. Deshalb mag ich den Passat grundsätzlich als Fahrzeugkonzept schon mal sehr. Ich fange mal mit den positiven Punkten an. Mega gutes Platzangebot, sehr gutes Fahrwerk, extrem ausgewogen, aufgeräumtes Cockpit und eine gute Materialauswahl und eine hohe Qualitätsanmutung. Negativ: das Design. Ich bin kein Freund vom Design des neuen Passat. Es ist kein hässliches Auto, aber es wirkt für mich super beliebig und ich mochte tatsächlich vom Design den Vorgänger deutlich lieber. Der war irgendwie charakteristischer. Und Motor-Getriebe-Kombination in diesem Fall absolut gar nicht mein Fall. Also einmal mehr, der Motor macht die Musik auch beim Passat. Ich brauche da jetzt auch nicht den dicken Diesel mit 193 PS. Mir würde wahrscheinlich, wie gesagt, sogar der kleine Diesel oder von mir aus der mittlere Diesel reichen. Hauptsache ein Diesel. Das Auto ist für mich ein Auto, wie du gerade schon gesagt hast, für die lange Strecke, wo du drin sitzt. Es ist ruhig, es ist alles gut ausgestattet. Du hast das Gefühl, du fährst ein hochwertiges Auto. Und dann so einen dröhnigen, kleinen Benziner da vorne drin, so eine kleine Milchpackung da, das ist nichts für mich.
Mhm. Ja, also in den meisten Punkten kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich würde bei der Optik noch ein bisschen weitergehen und wirklich sagen, mir gefällt überhaupt nicht. Also ich finde, es ist echt ein hässliches Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man muss ja so ehrlich sein. Ich finde es, also mich spricht der überhaupt nicht an. Das Gesamtpaket ist super. Also fährt sich top, macht alles so, wie er es machen soll. Mir gefällt das Interieur, ist schön aufgeräumt, es fühlt sich alles gut an. Wie du schon gesagt hast, Fahrwerk ist wirklich echt top. Also wirklich besser als erwartet. Also Langstrecke wird er auf jeden Fall gut können. Ja, eigentlich macht er alles das, was man von so einem Passat erwartet, macht er wirklich super gut. Und von daher würde ich sagen, das Gesamtpaket ist gelungen. Ist einfach nur optisch komplett daneben.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Du bist einfach noch härter als ich.
Ja, also ich mag halt wirklich den Vorgänger echt gerne. Ich finde das so, für mich muss ein Passat so aussehen, klare Linien, bisschen kantig. Viele mögen vielleicht sagen langweilig, okay, aber ich finde, es passt irgendwie. Ein Passat muss ja jetzt kein übelst aufregendes Auto sein, aber es ist ein schönes Auto.
Aber der neue ist auch nicht aufregend jetzt.
Nee, der ist auch alles andere als aufregend, aber dadurch ist, aber das Design ist halt irgendwie, sag ich mal, ein bisschen außergewöhnlicher, und das, was außergewöhnlicher ist, ist meiner Meinung nach halt nicht gelungen. Also,
ja. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Ja. Ihr habt, glaube ich, schon von uns beiden gemerkt, wir sind jetzt keine Fans vom Design. Luca ist einfach noch rigoroser als ich. Ja. Der Großteil der anderen Punkte ist aber sehr gut. Was bedeuten könnte, kauft einen Skoda Superb.
Das Gleiche sieht nur besser aus.
Es sei denn, ihr sagt, euch gefällt der Passat, dann macht ihr damit nichts verkehrt. Fahrt aber auf jeden Fall mal den 1.5er ETSI Probe, bevor ihr den kauft. Das wäre mein Tipp noch. Und dann kommt auch in Folge 4, auch beim Passat, unsere abschließende Frage. Hattest du Fahrspaß?
Nö, kein bisschen. Und du?
Nee, auf unserer Probefahrt hatte ich auch keinen Fahrspaß. Ich würde das aber auch da nochmal einschränken und sagen, ich glaube schon, dass wenn das jetzt ein Passat Diesel gewesen wäre und man jetzt nicht von einer kurzen Probefahrt ausgeht, sondern den angesprochenen Use Case hat, dass man nach Italien fährt, dann hätte ich schon Fahrspaß. Zwar nicht Fahrspaß im Sinne von, dass das Bock gemacht hat zu ballern, aber ich eben mich daran erfreuen würde, wie entspannt und komfortabel und mit angenehmer Ausstattung ich von A nach B komme. Das kommt nur halt auf einer kurzen Runde natürlich nicht rüber. Das ist eine andere Art von Fahrspaß, aber ich freue mich auch, wenn ich 10 Stunden am Stück fahre und das Auto mir halt, oder ich nicht irgendwie kaputt oder angestrengt aussteigen muss.
Also ich gebe dir da komplett recht, aber ich würde es trotzdem nicht unter Kategorie Fahrspaß nehmen. Also ja, ich finde gerade
nur ballern.
Nee, aber gerade das Kapitel, also gerade dieser Punkt A von A nach B kommen, ist ja genau das, was man ja halt bei Fahrspaß ja nicht damit verbindet. Ich würde halt super entspannt dort ankommen.
Wollen wir nochmal unseren Slogan vorlesen? Was bedeutet Fahrspaß für euch? Das Komfortable von A nach B kommt?
Scheiße,
Fragezeichen.
Ja, so. Für mich nicht.
Ja, ich sag ja, für dich ist es immer nur 300 auf der Bahn, Kurve komplett kratzen. Das ist Fahrspaß für dich.
Jetzt werde ich hier aber so ein ganz schlechtes Licht gerückt. Nee, aber ja, wie gesagt, sind wir uns auch mal wieder nicht komplett einig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein gutes Auto, Fahrspaß bringt er nicht. So, da bleibe ich bei.
Und damit sind wir am Ende der 4. Folge angekommen. An dieser Stelle erstmal noch ein Dankeschön an Auto Weber, an Friedrich, der uns den VW Passat zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt, und das ist natürlich wirklich wichtig, wichtiger noch als bei den anderen Folgen, jetzt seid ihr gefragt. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe sogar schon in der letzten Folge gesagt, uns interessiert besonders, wie euch diese Folge gefallen hat. Was sagt ihr zu diesen, ja doch, normalen Autos, zu Alltagsautos, Brot- und Butterautos mögen die einen sagen, langweilige Autos, sagst du. So. Ihr könnt tatsächlich mitbestimmen. Sollen wir zwischendurch immer mal wieder solche Autos vom Schlager eines Passat oder auch eben anderer Marken testen? Oder sollen wir uns wirklich nur auf besondere Autos, was jetzt nicht bedeutet immer sportlich, aber besonders in irgendeiner Art konzentrieren, die man eben nicht an jeder Ecke sieht? Das wollen wir von euch wissen. Also ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt uns da gerne bei Instagram, Achtung Fahrspaß, oder auch achtungfahrspaß@gmail.com, gerne per Mail. Und ihr habt es in der Hand. Also du bist auf jeden Fall eher Team besondere Autos.
Ja, also ich zähle auf euch. Schreibt wirklich gerne, wenn ihr sagt, na, das fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Schreibt gerne, nee, konzentriert euch ruhig auf die besonderen Autos. Das würde mich sehr freuen.
Ja, also ich bin da komplett offen. Ich habe ja schon gesagt, also es wird so oder so nicht passieren, dass wir jetzt von 10 Folgen 8 normale Autos fahren. Das wird einfach nicht passieren. Aber wenn alle paar Folgen mal ein normales dabei ist, finde ich, ist das auch cool. Ich finde einfach jedes Auto grundsätzlich erstmal spannend. Außerdem erdet das auch manchmal so ein bisschen, mal wieder ganz was Normales zu fahren. Und wenn ihr gerade schon dabei seid und uns schreibt, dann macht natürlich auch nochmal oder liked nochmal unseren Podcast. Folgt uns auf den einzelnen Podcast-Plattformen, schreibt uns auch gerne eine Rezension. Das ist alles sehr wichtig, damit wir den Podcast gemeinsam in neue Sphären pushen können.
Oh, schön gesagt.
Also auch da zählen wir natürlich auf euch. Und wir geben hier schon mal den Ausblick auf Folge 5 in 2 Wochen. Da kommt wirklich etwas ganz Besonderes. Luca und ich haben uns, das sage ich jetzt einfach nochmal, haben uns ein bisschen gefühlt wie in der Fahrschule.
Man wurde zurückversetzt dafür. Man war leicht angespannt
in der einen oder anderen Ampel. Das Auto hat uns nervös gemacht, könnte man so sagen.
Ja.
Also, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und ihr könnt euch auf die Folge 5 freuen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an dich, Luca. Hat wie immer Spaß gemacht, auch wenn wir uns heute seltener als sonst einig waren.
Ja.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.